Und das fand ich ziemlich faszinierend, weil ich auch gemerkt habe, dass das so eine gewisse emotionale Komponente bei mir auch hatte. Also ich habe dann irgendwann angefangen, mit meiner Freundin quasi so zu sprechen, als ob Lark eben irgendwie ein Bestandteil der Familie wäre. Also so von wegen, ich habe Lark noch gar nicht erzählt, was ich gegessen habe. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht und ich dachte mir dann, okay, kann man das nicht auch für Journalismus nutzen? Und dadurch war im Prinzip dann die Idee geboren zu Resi und dann haben wir im Januar angefangen, das Ding zu entwickeln.
Also das ist noch relativ jung eigentlich. Ich glaube, ihr habt aber auch an Resi jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert seitdem, oder? Da ist, glaube ich, dass ihr seid noch relativ so, wie das Ding auch an den Start gegangen ist.
Naja, so ein, zwei Änderungen gab es schon. Also wir sind, also die App ist jetzt, glaube ich, seit 3,5 Monaten erst auf dem Markt. Wir sind quasi mit so einem Minimum Lovable Product, nennt man das irgendwie in Deutsch, gestartet. Also irgendwas, wo so die Grundfunktionen drin waren und bauen jetzt halt so Stück für Stück Funktionen dran. Das heißt, am Anfang war zum Beispiel noch nicht diese Möglichkeit drin, einzelne Themen zu abonnieren. Du hattest irgendwie keine Möglichkeit, dass du halt zum Beispiel die GIFs ausstellen kannst, von den ganzen Bugs, die da irgendwie noch drinne waren, die man ja als normaler Nutzer im Idealfall gar nicht so mitkriegt, die wir aber natürlich alle sehen, mal ganz zu schweigen. Also da hat sich schon mittlerweile einiges getan. Und wir gucken natürlich auch, dass wir das Ding irgendwie stetig weiterentwickeln.
Also vielleicht für die, die das nicht genau wissen, das Ding funktioniert ja, es sieht ja so ein bisschen aus wie ein Chat-Messenger, also wie WhatsApp oder was ähnliches in der Art. Und es basiert darauf, dass es quasi wie eine Unterhaltung ist, dass du Nachrichten erstmal angeboten bekommst, und dann entscheiden kannst, je nachdem, wo du da unten drauf tippst, so erzähl mir mehr oder interessiert mich gerade nicht, kriegst du halt mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Was mir so am Anfang aufgefallen ist, aber da bin ich natürlich vielleicht auch selbst zu so sehr Journalistin, dass ich immer dachte so, ich kenne eure Quellen gar nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wo ihr das her habt. Ist das jetzt irgendwie von Agenturen? Wer meldet das gerade? Das ist wahrscheinlich was die Zielgruppe nicht so wahnsinnig interessiert, aber wo man ja trotzdem vielleicht sich selbst die Gedanken macht so, okay, wir müssen ja irgendwie, oder ist das für euch nicht so sehr ein Faktor?
Also wir haben am Anfang weniger verlinkt als jetzt. Das hatte einfach Gründe, weil das im Content-Management-System ein bisschen aufwendiger war. Mittlerweile verlinken wir eigentlich fast jede Nachricht zu einer Originalquelle. Also ich glaube jetzt so den, weiß nicht, von den letzten 500 oder so, die wir gemacht haben, da müsste ich jetzt tatsächlich mit der Lupe, glaube ich, gucken, dass ich eine finde, wo wir nicht zu einer Originalquelle irgendwie rausgelinkt haben. Also wir machen das schon mittlerweile sehr, sehr stark transparent, wo wir die Informationen her haben. Das war am Anfang, da hast du recht, ein bisschen anders, einfach weil es in unserem eigens entwickelten Content-Management-System ein bisschen schwieriger war. Aber jetzt geht es relativ flott und deswegen machen wir das auch öfter.
Also man sieht ja relativ schnell, dass die Zielgruppe wahrscheinlich schon jemand ist, der, sagen wir mal, lose sich für Nachrichten vielleicht interessiert, weil man ja auch nicht in einem Vakuum lebt und man nicht komplett frei davon ist, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt immer Riesendossiers dazu liest oder jeden Morgen als allererstes bei Spiegel Online alles durchliest. Wie habt ihr denn die Zielgruppe so definiert oder findet ihr die irgendwo? Findet die euch?
Also für uns ist irgendwie wichtig, dass wir natürlich schon irgendwie uns eher an eine jüngere Zielgruppe richten. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit Altersdefinitionen, aber irgendwann habe ich mal gesagt, so zwischen 15 und 25. Natürlich sind nun die Lebenswelten von 15-Jährigen sehr anders als die von 25-Jährigen. Deswegen versuche ich eher immer so ein bisschen als den verbindenden Faktor zu sehen, dass es eben nachrichtenferne Menschen sind. Das heißt, keine Journalisten, keine Leute, die einen Hochschulabschluss haben, niemand, der irgendwie studiert hat, sondern tatsächlich Leute, die eher ein rudimentäres Interesse an Nachrichten haben, die aber trotzdem am nächsten Tag irgendwie mitreden wollen. Also wenn sie mit ihren Kumpels irgendwie auf dem Schulhof stehen oder auf dem Weg zur Arbeit sind und dann irgendwie mit ihren Kollegen reden, dann sollen die halt in der Lage sein, einfach zumindest so ein paar Key Facts zum aktuellen Geschehen da draußen zu haben. Und das ist irgendwie unser Job, das zu machen und denen eben auch so ein bisschen dabei zu helfen, diese Nachrichtenflut zu managen, die es da draußen gibt. Ja, also du hast ja schon gesagt, man kann irgendwie beim Spiegel Online gehen und sieht da irgendwie alle 5 Minuten einen neuen Artikel oder eine Weiterdrehe zu einer Geschichte. Und das machen ja auch so die News-Junkies. Aber ganz viele andere Leute da draußen, die machen das eben nicht und die haben da auch kein Interesse dran. Und für die gibt es aus meiner Sicht in Deutschland viel zu wenig Angebote. Und genau das wollen wir halt ändern.
Ja, ich sehe es aber durchaus ähnlich wie du. Also bei diese Zielgruppendefinition, das ist einfach auch so ein bisschen oldschool. Das hat man halt immer so gemacht. Man muss das irgendwie auch immer nachweisen und erklären. Und das kenne ich ja selbst auch so. Also bei dem, was die Öffentlich-Rechtlichen jetzt gerade da machen mit Funk, da war das ja ähnlich. Da will man dann immer eine Zielgruppendefinition haben und Altersbeschreibungen oder Altersgruppen, auf die man da zielt. Aber ich finde das manchmal schwierig. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man sich auf ein Interesse bezieht. Klar, Logo sind die Lebenswelten von 15-Jährigen anders als die von 25-Jährigen. Das sollte man auch sicher wissen und im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube auch eher, dass es sinnvoll ist, sich zu überlegen, was sind das für Leute, die eben vielleicht nicht immer bei der Süddeutschen das Dossier des Tages lesen, sondern die einfach nur quasi so ein Standard-Level an was passiert in der Welt brauchen und sich dafür schon durchaus interessieren, nur halt nicht jedes Mal immer eine Riesenrede halten wollen. Also ich glaube, das ist schon die richtige Herangehensweise.
Genau, und das zeigt auch so das Feedback, was wir kriegen von den Leuten. Wir reden auch sehr viel mit der sogenannten jungen Zielgruppe, und die finden das alle total gut. Wenn es Kritik an Resi gibt, dann kommt die meistens entweder von Journalisten oder eben von älteren Leuten. Aber das finde ich auch okay, das ist in Ordnung. Es wäre auch schlimm, wenn es anders wäre, weil dann würden wir irgendwas mit unserem Produkt falsch machen.
Ja, ich meine, das sehe ich natürlich ja bei mir selbst, natürlich auch eher schon Berufsjugendlicher und damit ein bisschen aus der Zielgruppe raus oder aus denen die meisten wahrscheinlich die sich für Resi jetzt interessieren, stammen. Aber also ich nehme das ja bei mir auch wahr irgendwie, dass man sich mittlerweile doch relativ häufig in so einer Filterbubble bewegt. Früher hätte man das wahrscheinlich Stammtisch genannt, heute nennt man es einfach Filterbubble. So, weil man Das war eine Zeit lang, war das irgendwie so, hatte das einen schlechten Ruf, so nach dem Motto, naja, du musst dich schon mit allem beschäftigen, sonst kannst du Leuten ja auch nicht einfach sagen, das ist Quatsch, was du da redest, weil du musst dich mit dieser Theorie, die da vielleicht streuen, überhaupt erstmal auseinandersetzen. Wobei ich mittlerweile denke so, nee, ich kann das nicht mehr. Wenn ich mit jedem Aluhut, um es jetzt mal ein bisschen flapsig auszudrücken, jede schwachsinnige Theorie immer diskutieren würde und mir das alles durchlesen, würde ich wahnsinnig werden. Deswegen denke ich mir, vielleicht entspricht es auch irgendwie so der Zeit, dass man sagt, so, ey, die Welt ist halt heute ein großer Stammtisch, du kannst fast nichts mehr entgehen, es sei denn, du setzt dich irgendwo in eine Höhle. Von daher ist das vielleicht auch eine natürliche Entwicklung, dass man sagt, so, okay, ich kann mir im Grunde genommen nur Häppchenwissen leisten oder so gezieltes Heraussuchen von den wichtigsten Sachen, weil sonst werde ich wahnsinnig.
Ja, wobei man sollte da ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Begriff Häppchenwissen. Also wir lassen gerade zum Beispiel untersuchen, wie viel bleibt tatsächlich bei den Leuten hängen, wenn die so einen Bericht in klassischer Artikelform lesen, und wie viel bleibt bei den Leuten hängen, wenn die eine Conversation mit Resi lesen. Und so nach den ersten Erfahrungen ist es tatsächlich so, dass bei uns deutlich mehr Informationen hängen bleiben als bei diesen Fließtexten. Und
Ja.
das ist auch ganz logisch. Leute merken sich einfach Informationen besser, wenn sie ihnen in einem Gespräch mitgeteilt werden. Deswegen, nur weil die Form halt so existiert, dieser langen Text, heißt das nicht automatisch, dass lang immer gut ist. Also da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein. Nicht alles, was kurz ist, ist schlecht.
Ja, das stimmt natürlich. Also Häppchenwissen ist natürlich vielleicht ein bisschen, klingt total negativ, weil das immer so impliziert, dass man quasi nichts richtig weiß. Aber man kann natürlich auch tatsächlich nicht fordern, dass jetzt jeder immer Experte für alles sein muss. Und lange Texte gibt es natürlich bei Wikipedia. Die brauche ich ja vielleicht nicht noch in der App.
Eben, so ist das, genau. Und es ist übrigens auch deutlich schwerer, kürzere Texte zu schreiben als lange Texte. Deswegen, ich finde das tatsächlich eher die höhere Schule des Journalismus, als irgendwie einen langen Bericht zu schreiben.
Ja, ich sehe das ja bei uns irgendwie auch. Also ich arbeite ja für Dreisat, bin da bei der Online-Redaktion mittlerweile. Ich arbeite zwar auch immer noch als Autorin für verschiedene Formate, bin aber hauptsächlich in der Online-Redaktion. Und da wird auch viel diskutiert, so, weil bei Dreisat sieht man schon noch, dass das aus einer anderen Denke kommt, weil es natürlich irgendwie auch eine bestimmte Form von Themen hat. Relativ viel Wissenschaft und solche Geschichten, die natürlich eigentlich nach langen Texten schreien, zumindest dachte man das immer, und mittlerweile geht man aber doch auch eher in die Richtung so, naja, wir machen aber halt Fernsehen. Im Grunde genommen ist das, was wir anbieten müssen, Bewegtbild, Berichte, zusammengefasste Berichte und auch nicht irre lange Texte dazu, weil, ja, das kannst du dir halt, wenn du das möchtest, jederzeit auch suchen. Aber vielleicht ist heute tatsächlich so, dass man eher so gezieltere Informationen braucht. Also, ja, pointierter sozusagen, oder weiß nicht, wie man das ausdrücken kann.
Ja, absolut. Also da bin ich total bei dir, ja.
Ich habe am Anfang noch auch gedacht, so als ich mir das so angeschaut habe, so naja, ich muss natürlich relativ lange quasi mich da durchklicken. Es sieht ja wie gesagt aus wie so eine Chat-Kommunikation oder sowas. Und dann arbeitet ihr natürlich auch immer mal mit GIFs, was ja irgendwie heute auch so wie Emojis quasi so ein bisschen Teil von normaler Konversation geworden ist. Und ganz vieles funktioniert, man tauscht sich ja einfach extrem viel aus über über Smartphones und die diversen Messenger, die da halt drauf sind. Nur manchmal dachte ich so, naja, es ist halt so ein recht schmaler Grad, welches GIF man bei welchen Nachrichten so verwendet. Ist das für euch ein Faktor, dass ihr wirklich sagt, okay, das ist zwar ein witziges GIF, aber es passt jetzt echt nicht gerade zu, weiß ich nicht, dieser Bombenexplosion, über die wir, die da jetzt gerade irgendwie besprochen wird oder benachrichtet wird?
Ich finde das, also ich sehe das Problem irgendwo. Ich glaube aber, dass es ein bisschen überschätzt wird. Die Leute wissen das schon zu unterscheiden, wenn da irgendwie ein witziges GIF kommt, dass das irgendwie jetzt nicht heißt, dass wir irgendwie nicht ernst nehmen, wenn irgendwo ich sag, eine Bombe hochfliegt. In diesen, also wirklich in den harten Geschichten, da kommt eigentlich auch so gut wie nie ein GIF vor. Was es halt gibt, sind diese Begrüßungs- und Verabschiedungsdinger. Da hat man das halt häufiger. Und wenn das halt auf so eine Nachricht zu irgendeiner Katastrophe prallt, dann ist das manchmal schon ein relativ harter Schnitt. Aber das empfinden wir und empfinden tatsächlich auch die Nutzer oder der Großteil der Nutzer jetzt nicht wirklich als problematisch. Das ist eher auch tatsächlich ein Feedback von Leuten, die eher klassischer aufgewachsen sind.
Ja.
Und für die Kids da draußen ist das irgendwie nicht so wirklich ein Thema, weil die das einfach unterscheiden können.
Ja, das ist, man muss es wahrscheinlich pragmatischer angehen, genauso wie es die meisten Nutzer ja offensichtlich auch irgendwie tun, dass man das eben schon trennt. So, das ist aber wahrscheinlich wirklich ein bisschen eine klassische Diskussion, die man hat, wenn sich Medien so ein bisschen aufteilen oder beginnen, sich so eher so differenzierter an bestimmte Nutzergruppen zu richten oder so. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Was mir noch so aufgefallen ist, war, dass ihr durchaus auch ein bisschen Haltung an manchen Stellen zeigt, was ich zum Beispiel völlig okay und völlig cool finde, weil das meiste dann einfach auch meiner Haltung entspricht, ehrlich gesagt. So bei, ich glaube, das war mal, da ging es um einen Nazi-Hooligan-Aufmarsch in Dortmund oder so. Da war die kurze Nachricht, dass die sich da versammelt haben irgendwo. Und dann war quasi die Option von meiner Seite aus so, und was haben die da gemacht? Und die Antwort war dann irgendwie sowas in der Richtung, kriege ich nicht mehr ganz genau zusammen, blöd sein und blöd rumstehen. So, was ich halt sehr, sehr witzig fand und natürlich einfach auch meiner Haltung gegenüber Nazi-Hooligans entspricht. Aber natürlich würde ich dann auch wieder so als jemand, der so eine klassische journalistische Ausbildung durchlaufen hat, sagen so, darf man das? Ist das schon zu viel Haltung? Ich finde, nur um das kurz einzuschieben, dass Journalisten sehr wohl Haltung haben dürfen. Da gibt es ja auch so eine ziemlich schwachsinnige Diskussion. Es ist aber halt manchmal ein schmaler Grat. So.
Ja, klar. Also uns ist es schon bewusst, dass wir uns damit auch angreifbar machen. Gerade wenn man das jetzt mit klassischen Nachrichtenformaten vergleicht, ne? Tagesschau und Resi zu vergleichen, das sind zwei komplett unterschiedliche Darstellungsformen. Wir sagen aber auch tatsächlich nicht, dass wir den Anspruch haben, 1000-prozentig objektive Nachrichten zu machen. A, gibt es das sowieso nicht. Sowas wie 100-prozentige Objektivität. Und B, würde das auch dem ganzen Charakter eines Gespräches irgendwie zuwiderlaufen. Wenn ich mit jemand anderem rede, dann lege ich auch gerade Wert drauf, dass der seine Meinung äußert. Und dann lege ich Wert drauf, dass der auch eine gewisse Haltung zu bestimmten Positionen hat. Und das hilft mir ja auch letztendlich eine emotionale Bindung dazu aufzubauen. Deswegen ist das aus unserer Sicht gar nicht so ein großes Problem, sondern das ist einfach auch in unserem Character Playbook, was wir halt für Resi entwickelt haben, einfach Teil dieses Wesens, was sie halt hat. Das finden wir auch total in Ordnung. Wir müssen mal gucken, was wir so in den nächsten Monaten noch an der App tun, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht wird es ja auch noch andere Charaktere mit anderen Vorlieben geben, aber im Moment ist das so, wie es ist, völlig okay.
Ja, apropos Charaktere, das finde ich echt ganz spannend. Also Resi ist für euch tatsächlich wie so eine Person, die ihr auch irgendwie beschrieben habt für euch?
Genau, das ist so ein bisschen tatsächlich näher dran an irgendwie Theater als an klassischem Journalismus. Wir haben uns hingesetzt und haben uns eben vorher überlegt, welche Eigenschaften muss sie haben, wie muss sie sein, wie tickt diese Person, die da halt schreibt, um halt einfach auch, wie schon gesagt, irgendwie eine möglichst große emotionale Beziehung zu ermöglichen für die Leute. Weil was wir wollen, ist tatsächlich nicht einfach ganz, ganz viele Nutzer haben, sondern wir wollen Nutzer haben, die wirklich das Produkt lieben, also die wirklich eine enge Bindung haben zu Resi und zu der App, weil dann, glaube ich, entwickelt sich auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft, die ist halt mit einer Website, wo man jetzt einfach mal nur schnell auf Reichweite geht und nur einen ganz kurzen Kontakt zu einem Nutzer hat, wird man die nie erzielen können. Aber wenn man ein Produkt schafft, wo Leute wirklich sagen, ich finde das total geil und ich bin total überzeugt davon, dann, glaube ich, sind die auch bereit, dafür Geld zu bezahlen.
Was man im Moment noch nicht muss, ne? Also im Moment gibt es da noch keine, oder
Genau, wir sind
was?
jetzt im Moment noch in einer sehr frühen Phase, testen halt auch einfach sehr viel aus, gucken natürlich auch erstmal, dass wir ein paar Nutzer zusammenkriegen, und werden dann sicherlich aber irgendwie nächstes Jahr anfangen, auch konkreter zu monetarisieren, beziehungsweise auch da wieder dann verschiedene Wege auszutesten, wie wir auch am Ende Geld verdienen, weil das ist ja auch klar, irgendwie muss das Ganze sich auch rentieren, irgendwie soll das natürlich auch ein vernünftiges Business werden, sodass wir irgendwie in unserem Team davon leben können.
Ja, ich bin gespannt, weil ich habe da auch immer das Gefühl, dass man so richtig den Stein der Weisen noch nicht gefunden hat. Ich kann das nur von mir sagen, so, also dass ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel gespendet für Wikipedia und archive.org, weil das halt einfach zwei Dienste sind, die ich so extrem viel nutze, dass ich das Gefühl habe, ich muss da irgendwie auch mal was zurückgeben. Aber es ist natürlich nur eine einmalige Spende. Da,
Würdest du denn für Resi bezahlen?
so wie es im Moment ist, glaube ich eher nicht, weil ich das Gefühl habe, so, ey, das macht Spaß, das ist, finde ich, eine coole Idee, aber ich sehe jetzt nicht irgendwo, wo ich quasi einen Wert habe, den ich woanders nicht auch bekäme.
Was fehlt dir denn?
Ja, gute Frage, was fehlt mir da?
Das hier gleich mal, um irgendwie das Produkt voranzubringen.
Ja,
Hoffe, du das nicht.
also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich zum Beispiel für archive.org und Wikipedia gespendet habe, dann mache ich das deswegen, weil das Dienste sind, die ich ganz extrem viel nutze, die halt so wichtig sind, auch in meinem Alltag und teilweise im Berufsleben, dass ich das Gefühl habe, so okay, und die haben einen Spendenaufruf gemacht, archive.org zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen, das ist, glaube ich, hier gar nicht so bekannt, aber im Grunde genommen ist das wirklich ein Archiv für Medien, für Webseiten, für alles Mögliche. Und wir haben das viel benutzt, wenn wir, da sind zum Beispiel so gemeinfreie Filme, so uralte amerikanische Erziehungsfilme in Schwarz-Weiß, und Comics, wo es keine Rechte mehr dran gibt und solche Sachen. Und die haben wir ganz oft benutzt, um witzige kurze Clips zu machen für Formate, die ich betreut habe und so, weil die halt gemeinfrei sind, die darf man benutzen. Und da habe ich das Gefühl, so, ey, ich habe da so viel von profitiert quasi, da würde ich was zurückgeben. Bei Resi kann ich das im Moment noch nicht sagen, aber das benutze ich halt auch noch nicht so lange. Wenn sich das so tatsächlich so stark in meinen Alltag quasi bewegen würde, würde ich wahrscheinlich dafür genauso mindestens mal spenden.
Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Wir arbeiten weiter daran, dass das passiert.
Ja. Ja, also ich finde es ja, wie gesagt, auch eine total spannende Idee, weil wenn ich mir, das habe ich ja schon gesagt, so mittlerweile merke ich ja auch so, es gibt einfach zu viele Nachrichten den ganzen Tag. Mich interessiert es auch, das meiste davon. Ich will ja auch nicht in einem Vakuum leben. Das ist natürlich auch bei mir eine Berufskrankheit, zugegebenerweise. Aber ich kann nicht immer alle langen Artikel lesen. Mir reicht dann wirklich so pointiert, so, darüber reden wir gerade. Und wenn ich mehr wissen will, ihr habt ja jetzt inzwischen, das finde ich auch ganz cool, diesen Longread des Tages, wo ihr dann wirklich ausgewählte lange Artikel auch mal habt. So, ey, das ist echt ein cooler Artikel, den legen wir euch ans Herz, so. Das ist aber halt, glaube ich, nur einer am Tag. Das heißt, da habe ich auch eine reelle Chance, okay, den lege ich mir mal zur Seite, den speichere ich dann zum Beispiel in so Diensten wie Pocket ab und weiß dann so, okay, wenn ich eine Fahrt habe, wo ich mal 2 Stunden im Zug sitze oder so, dann lese ich das.
Würdest du dafür denn bezahlen, wenn man sagen würde, wir machen da ein Standalone-Produkt draus und du kriegst halt einmal am Tag von uns, weiß nicht, den besten Text des Tages irgendwie auf irgendeine Art und Weise geschickt?
Ich glaube schon. Also wenn es wirklich spannend ist, also ich habe es zum Beispiel für Spiegel, bei Spiegel Online habe ich das auch schon gemacht. Die haben ja dieses Spiegel Plus. Und da habe ich tatsächlich schon, weil das einfach sehr interessante Themen waren, wo ich echt gesagt habe, so, die lassen mich jetzt einen Ausriss davon lesen, also sogar einen relativ langen. Und ich finde es aber ganz spannend. Die Forschung dazu finde ich extrem spannend. Und die haben ja so dieses Prinzip, das finde ich auch nicht doof, dass man, glaube ich, bis zu 5 € quasi kannst du lesen und erst dann musst du bezahlen, ist es Later Pay halt. Was, glaube ich, bei denen auch noch so ein bisschen in der Erprobungsphase ist. Die haben es, glaube ich, jetzt erstmal fortgesetzt. Aber das zum Beispiel finde ich keine so schlechte Idee, das so zu machen. Und das habe ich schon ein paar Mal genutzt.
Okay.
Ja, also ich glaube, mir fällt jetzt. Ach so, du hast gesagt, das ist noch eine ganz interessante Idee. Ihr habt jetzt im Moment sozusagen diesen einen Charakter Resi und ihr überlegt, ob es da vielleicht noch andere Charaktere gibt. Das finde ich noch irgendwie eine ganz interessante Idee. Was habt ihr da
Genau,
vor?
was wir eigentlich nächstes Jahr vorhaben, ist, mit anderen Publishern auch zu kooperieren, das heißt die App auch zu öffnen, und zu schauen, ob man nicht irgendwie auch, keine Ahnung, als Nutzer dann eben mit einem Roboter schreiben kann, der vom Kicker kommt und dann eben Heinz heißt oder vom Gründerszene und Andreas heißt und wenn man sich irgendwie für Nachrichten aus dem Rhein-Main-Gebiet interessiert, dann chattet man eben noch mit einem Bot vom HR, der irgendwie, keine Ahnung, Hugo heißt. Und so hat man dann eben als Nutzer verschiedene Kontakte und kann sich eben aus denen dann sein Medienmenü irgendwie selbstständig zusammenstellen. Fände ich eigentlich auch ganz, ganz reizvoll und ich glaube auch, dass das ganz gut funktionieren würde.
Ja, klingt auf jeden Fall, klingt witzig. Apropos Resi, ich denke ja, da war immer ein Resident Evil, womit es vermutlich nichts zu tun hat. Es soll einfach der Name quasi Resi sein. Oder wo kommt der her?
Also wir haben nach einem deutschen Namen gesucht, um halt auch so ein bisschen Lokalkolorit irgendwie rüberzubringen. Haben auch tatsächlich geschaut, dass der Name weiblich ist, weil es Studien dazu gibt, dass die Nutzer eher eine emotionale Bindung zu weiblichen Namen aufbauen als zu männlichen. Nicht umsonst heißt Siri Siri und Cortana und diese ganzen anderen Assistentinnen haben auch alle weibliche Namen. Das ist einfach so. Und dann ist der Hauptgrund eigentlich gewesen, dass meine Freundin so heißt. Und das war dann irgendwie so der ausschlaggebende Punkt. Das ist ein schöner Name und den kann man ganz gut nehmen, kann man auch irgendwie auf der ganzen Welt aussprechen. Und ja, deswegen.
Ja, was sagt das über mich, dass ich als erste Assoziation Resident Evil hatte? Da möchte ich mir jetzt nicht drüber nachdenken. Nee, aber finde ich eine schöne Idee. Ist mir auch tatsächlich noch nie so aufgefallen, dass es tatsächlich alles weibliche Namen sind. Siri habe ich mal auf männlich gestellt, aber wir kamen nicht zurecht. Außerdem müsste er
Ja,
dann, finde ich,
ja.
Sirius heißen. Dann
Ja,
bräuchte ich auch
genau.
einen anderen Namen.
Dann sind wir wieder bei Harry Potter.
Ja, genau. Schlimm. Ja, gut, dann sage ich erstmal vielen Dank an der Stelle.
Ja, nichts zu danken.